Wir kommen heute zur zweitletzten Predigt unserer Jahrespredigtserie Freude entdecken, erleben, teilen und heute zum Thema Freude am Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema Freude am Leben, aber meine Freude am Leben ist doch häufig abhängig von Sachen, die mich beschäftigen, wie es mir geht, wie es Leute um mich umgeht, Leute, die ich gerne habe. Ja, es ist doch so, dass die Freude am Leben hängt doch auch dran, was mich beschäftigt. Ja, was brauche ich im Moment? Was raubt mir die Freude? Vielleicht ist es, ja, dass ich keine Hoffnung habe in so einer Zeit, um ritzen zu sein. Dass ich nicht weiss, wie es weitergehen soll. In Zukunft, in weiterer Zukunft. Vielleicht beruflich oder lehrmässig oder weiss nicht was. Oder vielleicht ist es so, dass ich mich einsam fühle, allein bin. Und dass mir das irgendwie meine Freude im Leben wirklich raubt. Es kann aber auch sein, dass ich eine Krankheit habe, etwas mich beschäftigt oder die ganze jetzige Situation mit dieser Krankheit, die oben ist, dass das mir so aufs Gemüt schlägt, dass ich keine Freude mehr haben kann. Es kann sein, dass ich einen Todesfall habe, sei es noch nicht so lange her, aber vielleicht auch ein Todesfall in Familie, der schon länger her ist, wo ich aber immer noch Mühe habe, weil mir die Person einfach fehlt. Ja, es kann sein, dass ich Auseinandersetzungen habe mit Leuten, sei es in Familie oder im Beruf oder in Schule oder auch im Kollegenkreis, Auseinandersetzungen habe mit Leuten und dass mir ja, einfach meine Freude raubt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zumindest für mich ist es so, dass die Freude am Leben nicht immer so einfach ist. Ja, es ist so häufig eben von äußeren Umständen abhängig. Und ja, was heisst ein guter Tag für mich? Was heisst ein guter Tag für dich? Für mich ist ein guter Tag, wenn ich unterwegs bin im Flieger. Ich liebe es zu fliegen. Ich bin gerne unterwegs, gehe gerne andere Länder entdecken, besonders auf Indien gehe ich sehr gerne. Und ich liebe es, unterwegs zu sein im Flieger, aber auch dort innerhalb von Indien unterwegs zu sein. Das ist für mich ein guter Tag. Oder was ich auch geniesse, was für mich auch ein guter Tag ist, ist, wenn ich mit der Andreina, meiner Verlobten, unterwegs bin und mit ihr Zeit verbringe. Freude am Leben, das beschäftigt uns heute in dieser Predigt. Und für das wollen wir in einen Text eintauchen, wo wir in Predigen 3, Verse 1 bis 15 finden und dort mehr eintauchen, schauen, was das aussagt, der Text, was der uns mitgibt zum Thema Freude am Leben. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Weg für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Was immer sich auch ereignet oder noch ereignen wird, alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt von neuem geschehen, was in der Vergangenheit bereits geschah. Wir wollen uns anhand von diesem Text ein paar Überlegungen machen über das Thema Freude am Leben. Das Buch Prediger ist von Salomo geschrieben worden, vom König Salomo. der Sohn von König David. Und er betrachtet das Leben und kommt zum Schluss, dass uns Menschen eigentlich nichts anderes bleibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen. Ja, wir sollen fröhlich sein, das Leben geniessen. Das kann zum einen positiv sein, so im Sinne von, hey, es ist gar nicht so schlimm, wie es scheint. Genieß dein Leben, mach, was dir Freude macht. Aber es kann auch sein, weil es so schwierig ist, weil die Sachen, die er aufzählt in den Versen 2 bis 8, so erdrückend sind und irgendwie eben uns auch Angst machen können. Ja, und weil wir es eben schlussendlich nicht in den Händen haben. Das kann auch schwierig sein. Kann schwer sein. Und so kann man auch sagen, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als einfach fröhlich zu sein mit dem, was wir haben. Und das Leben zu geniessen. Ja, wir lesen auch, wie der Salomo schreibt, dass das Leben eben eine schwere Last sein kann. Es ist schwierig, wir kennen es alle. Zum Einstieg von der Predigt habe ich so gewisse Sachen aufgeworfen, die vielleicht in deinem Leben vorhanden sind. Vielleicht nicht alle, aber gewisse, die ich auch von meinem Leben kenne. Sachen, die schwierig sind. Sachen, wo wir Gott fragen, hey, wieso lässt er es zu? Und wir nicht unbedingt eine Antwort finden. Ja, das Leben kann schwer sein. Es gibt schwere Momente. Und dazu kommt die Aussage vom Prediger, ja, Gott hat für alles die rechte Zeit bestimmt. Hey, das Leben ist schwer, aber Gott hat es wie gleich noch in den Händen. Und das führt eigentlich dazu, dass wir Menschen eben nicht alles begreifen können. Wir können nicht alles begreifen. Wir wissen nicht genau, wieso Gott etwas zulässt, Gott irgendwo eingreift und an anderen Orten nicht. Wir wissen es nicht, wir können es nicht erklären. Und das ist doch auch häufig genau das, was im Glaubensleben herausfordernd ist. Schwierig ist, Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Vielleicht auch gut wegen dem kann die Aufforderung von Salomo beides sein. Aber wir sollen das Leben geniessen und fröhlich sein, weil wir auf der einen Seite nichts dazu beitragen können, weil wir es einfach annehmen und glücklich sein mit all diesen positiven Sachen, die wir haben. Oder aber man könnte auch sagen, nein, du musst dich halt einfach damit abfinden, mit dem, was du hast. Und ja, ist halt ein bisschen schwierig, aber macht das Beste daraus. Aber ich glaube, es ist viel mehr auch besonders näher im Vers 13 kommt zum Ausdruck, dass es ein Geschenk Gottes ist. Ja, der steht, wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Der Text kommt aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben worden, aber es gibt eine Übersetzung, die heisst Septuaginta und die ist übersetzt worden ins Griechische. Und dort steht dann auf Griechisch das Wort Doma. Und Doma heisst Gabe. Und bei dieser Bedeutung von diesem Wort ist mehr das Gewicht auf das Wesen vor Gabe aus auf die Wirkung, die es hat. Also es ist weniger wichtig, jetzt bei dieser Aussage hier, was das Geschenk mit mir macht, wie es mir geht damit. Es ist viel mehr wichtig, dass Gott der ist, was es gibt. Also dass Gott mir etwas Gutes tut, ist wichtiger als die Auswirkung, die es hat. Und so sehen wir eigentlich, Freude im Leben können wir auch haben, wo Gott der ist, der uns gut tut. Also es ist wie positiv gemeint. Wir sollen fröhlich sein, das Leben geniessen, weil Gott uns Gutes gibt in unserem Leben. Auch wenn es alles Sachen gibt, die drunter und drüber gehen. Gott tut uns Gutes. Und der Vers 14 zeigt so, dass Gott der Garant ist für das Leben, wie es in den Versen 12 und 13 beschrieben ist. Gott ist der, wo garantiert, dass wir fröhlich sein können und das Leben geniessen können. Und vielleicht merken wir auch bei dieser Aussage, zumindest ich für mich persönlich, muss sagen, hey, so viel braucht es vielleicht gar nicht, für fröhlich und glücklich zu sein. Und gleich lasse ich mich schnell von Sachen, die um mich herum passieren, beeinflussen. Lasse die Freude am Leben nehmen. Und das ist der zweite Punkt. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Ja, wir lesen im Vers 1, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Das ist die These, die der Salomo aufstellt und sagt, hey, alles auf der Welt hat seine Zeit. Das ist seine Aussage und er in den Versen 2 bis 8, dort kommen er die Auslegungen, die Darlegungen von seiner These. Im Vers 1 geht es ums Geborenwerden und Sterben, Pflanzen und Ausreissen. Hier merken wir die ganz grosse Linie, die irgendwie auch zu unserem Menschsein dazugehören, nämlich, dass wir auf die Welt kommen, aber die Welt auch wieder verlassen. Und in dem Sinne finden wir eben vielleicht auch das von Landwirtschaft mehr, dass Pflanzen und Ausreißer, dass es Zeit gibt von etwas, das neu wächst, aber auch Zeiten gibt, wo dann Sachen eben sterben, ausgerissen werden. Vielleicht könnte man eben auch sagen, geerntet werden. Im Vers 3 geht es dann um Töten und Heilen, niederreissen und aufbauen. Das kann sein, bei Verletzungen vielleicht könnte man sagen, bei Krankheiten, aber auch ganz praktisch. Sachen niederreissen und aufbauen, das liegt zum Teil unseren Händen, zum Teil aber auch nicht. Und dann im Vers 4 fing fast mit der Reaktion auf Vers 2 und 3, nämlich weinen und lachen, grennen und lachen, klagen und tanzen. Ja, je nachdem was passiert, kann es sein, dass wir grennen oder lachen oder klagen und tanzen. Das sind wie die Auswirkung, die es haben kann, wenn jemand vielleicht auf die Welt kommt oder stirbt oder wenn eben ja, etwas abgerissen wird oder aufgebaut wird. Dann im Vers 5, Steinwerf und Stein sammeln, kann man vielleicht auf eine Bautätigkeit beziehen. Es gibt Zeiten, wo wir Sachen aufbauen, Sachen abbauen, vielleicht auch im persönlichen Leben Sachen, die nicht mehr aufbauen und Sachen, die dann zusammenbrechen. Ja, es gibt Zeiten, wo ich Sachen umarme, wo ich Menschen vielleicht auch umarme. Und dann gibt es Zeiten, wo ich Sachen loslassen muss. Vers 6, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen. Ja, das hat auch seine Zeit. Dass ich suche, dann werde ich vielleicht auch mal finden. Ja, wenn ich Sachen aufbewahre, wir kennen es alle. Und ich bin dort ganz schlecht. Im Aufbewahren bin ich gut. Aber im Wegwerfen bin ich schlecht. Und gleich gehört es dazu. Ja, zu reissen, zusammennehmen, schweigen und reden in Vers 7. Auch dort merke ich, gewisses fällt mir schwieriger als anders. Aber es gibt in meinem Leben Zeiten, wo ich vielleicht auch mal mehr ruhig bin als sonst. Und Vers 8. Liebe und Hass, Krieg und Frieden. Das sind so ein bisschen die Basisemotionen, könnte man sagen. Liebe, eine Zuneigung, die tief ist, und das Gegenüber, Hass, Ablehnung. Und wenn die zwei noch gesteigert werden, dann enden sie dann schlussendlich in Krieg oder eben im Frieden. Und wir sehen, dass ja, die Punkte alle das Gewissen vielleicht in unseren Hängen liegen und gleich auch nicht. Viele Sachen liegen nicht in unseren Hängen, und gleich betrifft es uns. Ja, das Paradoxe ist, bei all diesen Darstellungen hier, wo man wirklich das Gefühl hat, die sind nur negativ. Und vieles ist ja auch so ein bisschen negativ. Oder zumindest der Fallbeigeschmack von, hey, ich kann es nicht unbedingt beeinflussen. All die Punkte, die Darstellungen, zeigen eigentlich, hey, wir Menschen sind hilflos. Und gleich sind die aber Grundlage, von Gott sein Geschenk. Vom Geschenk, das wir dann im Vers 12 lesen und im Vers 13. Ja, der Mensch soll fröhlich sein, soll das Leben geniessen, weil es reicht, wenn er das Essen, das Trinken hat und die Früchte von seiner Arbeit geniessen kann. Irgendwie die Spannung, die aufrechterhalten bleibt zwischen Schwierigkeiten, dem, was wir nicht beeinflussen können, ja, dem, was es vielleicht wirklich auch schwierig macht für uns, das Leben zu geniessen. Und gleichzeitig ist auch das, wo wir Freude haben. Ja, wir wissen alle, dass wir mal werden sterben. Und gleich freut man sich über jedes Kind, das auf die Welt kommt. Über Leute, die neu ins Leben reinkommen. Und gleich weiss man, dass man sich irgendwann mal vielleicht wieder verabschieden muss von denen. Ja, das ist so eine Spannung, wo wir drin sind, wo wir Freude haben an Sachen. Und gleichzeitig dann eben vielleicht auch erleben, dass es nicht mehr so freudig ist damit. Ja, es ist schwierig. Wir schaffen es von uns aus nicht unbedingt, immer Freude zu haben am Leben, so wie der Prediger uns hier auffordert und uns zuspricht und Mut macht, eigentlich Freude zu haben. Der dritte Punkt geht um das grösste Geschenk. Ja, wir haben es schon gelesen im Vers 13, es ist das Geschenk Gottes, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen und dass wir nachher fröhlich sein und das Leben geniessen. Es kommt von Gott, aber Gott schenkt uns nicht nur Sachen, die auf das irdische Leben bezogen sind, Sachen, die wir im irdischen Leben brauchen und Freude haben daran, sondern er schenkt das wahre Leben. Er schenkt viel mehr als nur die irdische Perspektive. Er schenkt das Leben in Fülle. Wenn man das aber nur irdisch versteht, dann wird es ein bisschen schwierig, weil wir eben hier immer noch in der Spannung von den Versen 2 bis 8 drin sind. Nein, es ist ein Leben, das über das irdische Leben darüber ausgeht. Das Leben in Fülle, dass wir mal Ewigkeit bei Gott dürfen verbringen. Ja, in Epheser 2, Vers 8 lesen wir: Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Ja, Jesus hat den Weg frei gemacht. Ja, Gott hat uns errettet vom Tod. Jesus hat uns errettet vom Tod. Und zwar geistlich und ewig errettet, dass wir frei sind von Sünden, von Sachen, die uns trennen. Ja, er hat uns frei gemacht vom Tod. Und das Gegenteil vom Tod ist das Leben. Aber eben das Leben hört nicht auf, wenn wir hier irdisch gesehen sterben, sondern es geht über das über. Und hey, wenn du das auch möchtest, sag, hey, mal irgendwie möchte ich auch das Leben haben, das über das über geht. Die Perspektive haben, dass das Leben hier nicht alles ist, dann kannst du das ganz einfach machen mit einem Gebet. Du kannst sagen, hey Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, dass du mich errettet hast und dass ich nichts dazu tun kann. Dass es unverdiente Güte ist, Gnade ist, wo mich errettet hat. Und das ist ein Geschenk Gottes. Geschenk, hier haben wir das griechische Wort Doron, was so Geschenk oder Gabe kann bedeuten. Ja, es ist Rettung. Die Rettung als Geschenk Gottes, wo wir nichts dazu beitragen können. Das ist ein ultimatives Geschenk, das über unsere Situation, die wir hier auf Erden haben, darüber ausgeht. Ja, solange wir nur prägt sind von irdischen Freuden, von Sachen, die uns Freude machen, oder Salomo hier auch sagt, so ist die Freude eben ein bisschen beides. Zum einen ist die Freude, weil es wirklich gut läuft, weil es Fakt, weil es einfach im Moment alles passt. Aber es kann auch gut das Gegenteil sein, dass wir merken, hey, es ist so schlimm, alles ist eigentlich nur schlecht, oder vieles ist schlecht, und Freude ist eher nur vorübergehend, und ich kann eh nichts beeinflussen. Ja, was soll's? Dann habe ich etwas Freude an dem, was ist. Und das ist immerhin das Einzige, was mir noch Freude macht. So ein bisschen beide Sachen könnte man wie sagen, aber ich glaube, dass das Geschenk hier, das Geschenk Jesus, über alles darüber ausgeht. Jesus hat den Tod besiegt. Es gibt Hoffnung. Hoffnung darauf, auf eine bessere Zukunft. Nicht unbedingt vielleicht nur hier auf der Erde, aber in der Ewigkeit. Hoffnung, dass wir bei ihm dürfen sein, dass wir kein Leiden mehr haben. Ja, der Tod ist besiegt. Jede Krankheit, auch wenn sie ethisch gesehen noch mal zum Tod führen, kann gleich nicht das ewige Leben beeinflussen. Ja, Tod ist besiegt, ich bin nicht allein. Ich darf wissen, hey, ein Geschwisterteam, Glauben, Leute, die unterwegs sind, so wie ich, die Gott glauben. Und Jesus ist immer bei mir. Ja, der Tod ist besiegt. Ich habe Kraft für Vergebung, auf Leute zuzugehen, die mich verletzt haben. Vielleicht Sachen anzusprechen, Liebe und wirklich dem anderen zu vergeben. Der Tod ist besiegt. Ich merke auf einmal, wie ich bei Verlust, bei Sachen, die mir nachgehen, Hilfe finde. Der Tod ist besiegt, weil Jesus hat Zukunft in seiner Hand. Was auch kommt, ich weiss, mein Erlöser lebt. Und als Letzte wird er sich über einen ganzen Staub erheben. So wie es der Hiob sagt. Ja, Jesus hat Zukunft in seiner Hand. Jesus Christus hilft uns, unser Leben zu geniessen, fröhlich sein. Aber er hilft uns so, dass wir nicht auf diesem Leben hier fixiert bleiben. Ja, das waren die drei Punkte. Fröhlich sein, das Leben geniessen. Wir sollen das, was Gott uns geschenkt hat, annehmen und Freude daran. Alles hat seine Zeit. Bei diesem Punkt merken wir, dass es Sachen gibt, die schwierig sind, die dazugehören, die wir nicht mehr erklären können. Und das grösste Geschenk ist Jesus selber. Das ist das grösste Geschenk, eine Gabe Gottes. Das ist grösser als nur Essen und Trinken und Früchte von meiner Arbeit. Das ist mehr. Es geht über das raus. Wir haben uns immer Gedanken gemacht bei der Jahresserie zu entdecken, erleben, teilen. Ich möchte noch ein paar Stichworte mitgeben, vielleicht gut, wo die Freude am Leben könnte sein. Mit diesen Begrifflichkeiten, mit diesen Aussagen, Freude entdecken, erleben, teilen. Freude entdecken, ja, dass ich merke, hey, was ich habe, ist von Gott geschenkt. Dass ich lerne, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar Gott gegenüber. Ja, dass ich erlebe in meinem Alltag, dass kleine Sachen mir Freude machen können. Dass ich erlebe, dass meine Freude nicht unbedingt nur von äußeren Umständen abhängig ist, sondern von Gott, von Jesus, von dem, was er gemacht hat. Und so kann ich dann das teilen, indem ich Freude ausstrahle. Freude ausstrahle, die ansteckend ist. Wo andere merken, hey, da ist etwas anderes. Wieso ist die Person so freudig? Ja, ich weiss nicht, wie es dir geht mit dem Thema Freude im Leben. Ich möchte zum Schluss noch etwas vorlesen, wo ich im Buch «Mein Leben ohne Limit» von Nick Vujicic gelesen hat. Nick Vujicic ist auf die Welt gekommen, ohne Arme und Füße. Und er hat es nicht einfach gehabt. Er hat ein Leben, wo die Umstände eigentlich sagen, hey, da hast absolut kein Anrecht drauf, Freude zu haben. Du bist der Ernst. Dein Leben ist für nichts. Ja, lebst du eigentlich nicht fast für wieder zu warten, bis du stirbst. Das sind so ein bisschen die Vorzeichen, die unter seinem Leben stehen könnten. Und das Buch hat den Untertitel «Wenn kein Wunder passiert, sei selbst eins». Ich lese aus der 15. Auflage aus dem 2018 einen Abschnitt, wo er beschreibt, wieso er Freude hat. Aber noch viel mehr, wo er beschreibt, dass andere Leute, die aus seiner Sicht in einer schlimmeren Situation sind als er, auch Freude haben. Und mich hat das berührt. Und vielleicht kannst du ja aus diesem Text etwas rausnehmen und merkst, hey, auch wenn es drunter und drüber geht in meinem Leben, auch wenn es viele Sachen gibt, die mit Freude rauben wollen, gibt es immer noch Leute, die viel schlechter dran sind und gleich Freude haben. Mir will ich wieder, immer wieder Freude haben am Leben, auch wenn vielleicht bei mir nicht alles immer rund läuft. Wenn ich heute um die Welt reise, bin ich angesichts des großen Leids überall dankbar für das, was ich habe und konzentriere mich weniger auf das, was mir fehlt. Ich habe Waisenkinder mit schrecklichen Krankheiten gesehen, junge Frauen, die sexuell versklavt werden, arme Männer, denen man wegen einer lächerlichen Schuld die Freiheit raubt. Leid ist überall und oft unglaublich grausam. Aber sogar in den dreckigsten Slums und nach den schlimmsten Katastrophen bin ich überrascht, wie Menschen nicht nur überleben, sondern selbst unter widrigsten Bedingungen Gründe finden, sich zu freuen. Freude war nun wirklich das allerletzte, was ich beispielsweise in der Müllstadt Garbage City, dem schlimmsten Elendsviertel am Rand der Hauptstadt Ägyptens, erwartet hätte. Der Stadtteil Manjiyet Nasser liegt am Fuße eines großen Felsens. Seinen traurigen, aber passenden Namen und den widerlichen Gestank hat das Viertel wegen des Mülls, den seine fast 50.000 Einwohner aus ganz Kairo hierher schleppen und durchwühlen. Müll ist wirtschaftliche Grundlage der Leute von Garbage City. Jeden Tag sortieren sie Berge von Abfall aus der 18-Millionen-Stadt in der Hoffnung, etwas Brauchbares zu finden, was sich verkaufen, recyceln oder sonst irgendwie verwenden lässt. Auf Straßen mit stinkenden Müllbergen und Schweineställen würde man normalerweise Menschen voller Verzweiflung erwarten. Als ich 2009 dort zu Besuch war, erlebte ich genau das Gegenteil. Die Menschen haben es überhaupt nicht leicht, aber ich habe trotzdem freundliche, anscheinend zufriedene und gläubige Einwohner kennengelernt. Ägypten ist zu 90% ein muslimisches Land. Garbage City ist das einzige überwiegend christliche Viertel. Fast 98% der Einwohner sind koptische Christen. Einige der ärmsten Elendsviertel der Welt habe ich gesehen. Garbage City war zwar von den Umweltbedingungen her das Schlimmste, von der menschlichen Atmosphäre her aber das Wärmste. Fast 150 Menschen drängten sich in ein winziges Bettohaus, das als Kirche dient. Schon als ich meinen Vortrag begann, verblüffte mich die Freude und Zufriedenheit, die das Publikum ausstrahlte. Sie funkelten mich geradezu an. Selten hat mich eine Zuhörerschaft so beschenkt. Während ich erzählte, wie sich mein Leben verändert hat, dankte ich Gott im Stillen, dass er diese Leute trotz ihrer grauenvollen Lebensumstände trägt. Später fragte ich die Kirchenvorsteher, wie die Menschen in diesem Viertel das Leben ertragen. Sie erzählten mir, dass die Bewohner ihr Vertrauen in Gott setzen, an kleine Wunder glauben und dafür dankbar sind, dass sie ihn und die Ewigkeit haben. Bevor wir die Müllstadt verließen, verteilten wir Reis, Tee und kleine Geldgeschenke, mit denen sich einige Familien Nahrung für ein paar Wochen leisten konnten. An die Kinder verschenkten wir Sportsachen wie Fußbälle und Springseile. Sofort wollten sie, dass wir mit ihnen spielen. Wir griffen einen Ball und tollten herum. Umgeben von Elend hatten wir unseren Spaß. Ich werde diese Kinder und ihr Lachen nie vergessen. Sie haben mir gezeigt, dass man glücklich sein kann, egal wie die Umstände sind. Wie können Kinder in solcher Armut lachen? Wie können Häftlinge fröhlich singen? Wer so etwas schafft, hat zunächst verstanden, dass wir manche Dinge einfach nicht ändern und auch nicht verstehen können. Und hat sich dann entschieden, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man verstehen und ändern kann. Ich möchte
noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, merci vielmal für das Leben, das wir dürfen haben. Du siehst, dass es nicht immer einfach ist, das Leben zu geniessen, zu fröhlich zu sein. Du siehst, wie viele Sachen in unserem Leben rum sind, die uns davon abhalten, die uns Mühe machen, die uns stressen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, in unserem Leben fröhlich zu sein. Dass wir dürfen dankbar sein für das, was wir haben, aber dass du uns auch gut hilfst, dort, was schwierig ist. Ja, Herr, dass wir dürfen erkennen, dass wir Leben in Fülle bei dir haben. Dass wir dürfen Freude haben, im Leben, weil wir wissen, wo wir mal werden enden, Herr. Merci vielmal, gibst du uns Hoffnung, Freude, Kraft, Zuversicht für unser Leben. Kommst du jetzt mit in die neue Woche, dass wir dürfen Freude haben am Leben und uns aufstrahlen, Herr. Merci vielmal, dass du bei uns bist. Merci für das Geschenk von Jesus, dass wir dürfen Leben in Fülle haben. In Jesu Namen. Amen.